Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Ein CDU-Politiker hat vor einigen Tagen für Aufregung gesorgt, weil er meinte, ein Kind, das kein Deutsch könne, habe auf der deutschen Grundschule nichts zu suchen. Tja, ich frage mich, wie lernen denn Kinder überhaupt Deutsch oder irgendeine andere Sprache? Wie können wir sie unterstützen und warum wissen wir darüber so wenig? Das sind einige der Fragen, die mir hoffentlich Professor Dr. Nele McElvany beantworten kann. Sie ist die geschäftsführende Direktorin des Instituts für Schulentwicklungsforschung an der TU Dortmund. Guten Tag, Frau McElvany.
Guten Tag.
Ja, in den meisten Bundesländern hat die Schule ja gerade wieder begonnen und es gibt Schätzungen, wonach ein Fünftel aller Erstklässler wegen mangelnder Deutschkenntnisse dem Unterricht nicht folgen kann. Wie zuverlässig sind diese Schätzungen?
Es handelt sich in der Tat um Schätzungen, weil wir in dem Bereich der Sprachkompetenzen gar keine konkreten Standards festgelegt haben. Das wäre ja die Voraussetzung, um aus bestimmten Standards ableiten zu können, wie viele Kinder diese Standards, Mindeststandards, Regelstandards, Optimalstandards, wie auch immer man sie dann definieren möchte, nicht erreichen. Nichtsdestotrotz ist die Zahl an sich sicher nicht völlig unrealistisch. Wir wissen ziemlich genau, dass wir einen substanziellen und auch zunehmend wachsenden Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund beispielsweise in den Schulen haben. Hier wird in Teilen der Elternhäuser Deutsch gesprochen, in anderen Teilen der Elternhäuser ist eine andere Familiensprache. Und das ist ein Teil der Kinder, die besondere Sprachförderung in der Schule benötigen.
Und die anderen, der andere Teil?
Ja, man denkt vielleicht, wenn wir über Sprachkompetenzen sprechen, zunächst an die Kinder mit Migrationshintergrund. Das liegt ja auch nahe aufgrund der Familiensprache, an die man denn denkt. Aber wir wissen empirisch auch ziemlich genau, dass wir ebenso einen substanziellen Anteil von Kindern, gerade in der Grundschule, haben, wo im Elternhaus durchaus Deutsch gesprochen wird und trotzdem nicht die sprachlichen Kompetenzen bei Schulbeginn gegeben sind, die wir uns eigentlich wünschen würden.
Sie haben gerade gesagt, es gibt also keine verbindlichen Standards, keine verbindlichen Kriterien und die gibt es ja dann meistens nicht, wenn man etwas gar nicht als Problem ansieht, weil das eben so ist. Ja. Ich habe hier zum Beispiel ein Zitat vom Erziehungswissenschaftler Jörg Ramseger von der FU Berlin, der meint, dass die deutschen Grundschulen seit Jahrzehnten gut damit zurechtgekommen seien, dass ein Teil der Schüler wenig oder auch gar kein Deutsch spricht.
Ja, da ist natürlich die Frage, was heißt gut zurechtgekommen? Also ich würde da zunächst mal aus der Perspektive der Kinder denken. Die Kinder haben ja ein Anrecht darauf, dass wir sie bestmöglich fördern im deutschen Bildungssystem. Und zu einer bestmöglichen Förderung gehört auch, dass wir ihre Sprachkompetenzen so fördern, dass sie dem Unterricht folgen können, dass sie sich beteiligen können, dass sie das, was sie an Potenzial mitbringen, und das bringen ja all diese Kinder Potenziale auf unterschiedlichen Gebieten, dass sie die dann auch entwickeln und ausleben können. Wenn wir an die Grundschule denken, gehört da auch die große Frage, ob es der Grundschule gelingt, die Sprachkompetenzen so auszubauen, dass auch die fachlichen Kompetenzen erreicht werden, dass am Ende der Grundschule dann der Übergang auf die weiterführenden Schulen gelingt.
Naja, hinter diesem Satz steckt ja wahrscheinlich die Annahme, dass die Kinder irgendwie dann schon die Sprache lernen, wie Kinder eben so Sprachen lernen. Aber es gibt andere Perspektiven, zum Beispiel die von Hans-Peter Meidinger, der Präsident des Lehrerverbandes, der sagt, Sprachdefizite, die zum Zeitpunkt der Einschulung bestehen, können im Laufe der Schulzeit nicht aufgeholt werden. Im Gegenteil, die Schere öffnet sich immer weiter, die Leistungsunterschiede werden immer größer. Wäre das so, dann wird es ja wirklich dramatisch.
Also wir sehen in unseren großen Studien am Institut für Schulentwicklungsforschung in Dortmund führen wir beispielsweise die IGLU, Grundschulleseuntersuchung, international, dann für Deutschland durch. Tatsächlich auch am Ende der Grundschulzeit, also nach 4 Jahren Beschulung im deutschen System, substanzielle große Unterschiede in den Lesekompetenzen zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. Oder auch zwischen Kindern mit unterschiedlicher Familiensprache. Das heißt, die Annahme, dass wenn die Kinder schon in die Schule gehen, da automatisch die Sprachdefizite aufgeholt werden, würde ich so nicht teilen.
Also das heißt dann, Kinder lernen doch nicht Deutsch in der Schule, sondern müssten Deutsch können, bevor sie auf die Schule kommen?
Selbstverständlich lernen Kinder Deutsch in der Schule und es gehört auch zum Bildungsauftrag der Schule, Sprachkompetenzen zu fördern. Das war ja auch schon immer so und da gibt es ja auch sehr, sehr viel Engagement der Grundschulen. Nichtsdestotrotz kommen Kinder eben mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und bräuchten deshalb teilweise eine sehr viel gezieltere Sprachförderung, um das, was in der ersten Klasse vielleicht noch nicht vorhanden ist, besser kompensieren zu können. Da sehen wir sowohl Ende der 4. Klasse in unseren Studien, aber auch wenn wir weiterdenken, 15-Jährige, das sind zum Beispiel die PISA-Untersuchungen, Untersuchung. Auch da haben wir noch große Kompetenzunterschiede zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. Und das schränkt natürlich auch die weiteren Perspektiven der Kinder im Lebensverlauf ein.
Bis zu welchem Alter kann man denn eine Sprache, die nicht die Muttersprache ist, so lernen wie die Muttersprache?
Kinder sind, wie bei allen anderen Dingen, auch beim Thema Spracherwerb sehr unterschiedlich. Natürlich haben wir Kinder, die relativ spät ins deutsche System kommen und die deutsche Sprache noch wunderbar erwerben, Abitur machen, studieren. Aber gleichzeitig haben wir eben auch viele Kinder, und zwar auch Kinder, die in Deutschland geboren sind und auch Kinder, die hier zum Beispiel in den Kindergarten gegangen sind, die das, was sie an sprachlichen Kompetenzen nicht haben in der ersten Klasse, nicht einfach so automatisch aufholen.
Und warum nicht? Weiß man das?
Spracherwerb hat viele unterschiedliche Komponenten. Ein Teil der Sprache erwerben wir einfach inzidentell. Wir hören das Deutsche um uns herum. Wir können uns daraus Wortschatz ableiten, den wir vorher nicht kannten, grammatische Strukturen. Und ein Teil der Sprachkompetenz muss aber auch explizit gefördert werden, damit Kinder da gute Chancen haben. Das ist der Teil, der in vielen Grundschulen sicher noch ausgebaut werden kann.
Ich war nämlich schockiert, als ich gelesen habe, dass ein Linguist namens Jürgen Meisel meint, ab dem Alter von 7 Jahren wird es immer schwieriger oder gar unmöglich, eine zweite Sprache so wie die Muttersprache zu lernen. Dann ist es ja tatsächlich so, wenn die Kinder in der Grundschule, in der ersten Schulklasse nicht wirklich Deutsch lernen, dann ist der Zug für immer abgefahren. Und dann wissen wir, dass das automatisch diejenigen Kinder sein werden, die einen geringen oder vielleicht sogar gar keinen Schulabschluss erzielen werden.
Also grundsätzlich würde ich auch teilen, dass je früher anfangen zu fördern, desto besser. Wir sehen, dass der Besuch des Kindergartens beispielsweise ein positiver Prädiktor ist für die späteren Bildungserfolge. Das heißt, die Grundschule ist sicher ein klarer Punkt, über den man diskutieren kann. Aber wir haben natürlich 6 Jahre vorher und in diesen 6 Jahren kann und sollte auch eine ganze Menge mehr passieren an Sprachförderung, als das bisher im Elementarbereich der Fall ist.
Wobei ich gerne auch mal ein Gegenbeispiel bringen würde. Ich denke an die Schriftsteller Lena Gorelick oder Sascha Stanišić. Also Gorelick war 11, Stanišić sogar 14, als die in Deutschland angekommen sind mit ihren Eltern. Beide schreiben heute sehr erfolgreich Bücher auf Deutsch. Oder Alice Botha, preisgekrönte Journalistin der Zeit, die war 9, als sie mit ihren Eltern aus Polen kam. Das sind dann aber offenbar Ausnahmen, oder?
Ja, das ist genau der Punkt, dass wir es mit großen Heterogenität zu tun haben. Also immer zu sagen, Kinder mit Migrationshintergrund ist natürlich eine ganz grobe Vereinfachung, die in vielen Fällen gar nicht zutrifft. Wir können in unseren Studien immer über im Mittel Aussagen treffen, was bestimmte Gruppen angeht. Aber um das Mittel herum gibt es natürlich sowohl die positiven als auch die negativen Ausnahmen, was die Sprachkompetenzen angeht.
Aber kann man denn nicht noch weitere Faktoren bestimmen, an denen sozusagen der Erfolg oder Nichterfolg dann hängt, wenn Sie sagen, ja, Migrationshintergrund sagt erstmal nicht so wahnsinnig viel aus?
Doch, wir wissen tatsächlich einiges über Faktoren. Der Besuch eines Kindergartens ist förderlich, das macht ja auch Sinn. Dort komme ich mit der deutschen Sprache in Berührung. Dort habe ich Pädagoginnen und Pädagogen, die mir im Spracherwerb hoffentlich helfen. Im besten Fall habe ich dort auch andere Kinder, die Deutsch sprechen. Das ist ja nicht in allen Kindertagesstätten so gegeben, dass tatsächlich Deutsch auch die Mehrheitssprache ist. Also auch das ist ein Faktor, wie viel Berührung habe ich mit der Sprache in meinem Umfeld. Wie werde ich gefördert? Da kommen dann auch die Grundschulpädagoginnen und Pädagogen wieder zum Zuge. Auch dort gibt es natürlich Leute, die ganz wunderbar Sprachförderung in den Alltag integrieren, auch im Fachunterricht immer die Sprachbedarfe der Kinder mitdenken. Und es gibt Schulen, wo das etwas weniger passiert. Also wir haben die gesamte Bandbreite an Bedingungsfaktoren hier.
Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen zu der Ausgangsfrage, wie viele Kinder denn mangelnde oder schlechte oder ungenügende Deutschkenntnisse haben. Die Bundesländer machen ja sogenannte Sprachstandtests vor der Einschulung. Allerdings machen das natürlich nicht alle Bundesländer und die Bundesländer machen natürlich auch nicht alle denselben Test. Und sie ziehen aus den Ergebnissen natürlich auch nicht dieselben Konsequenzen. Also föderales Deutschland in voller Blüte. Wie beurteilen Sie diese Situation?
Ja, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir uns trotz oder auch mit dem Föderalismus im Bildungsbereich auf gemeinsame Standards einigen könnten, was für Sprachkompetenzen Kinder in einem bestimmten Alter haben sollten, dass wir uns darauf einigen könnten, wie wir diese erfassen, also die entsprechenden diagnostischen Testverfahren entwickeln oder festlegen, einsetzen zu bestimmten Zeitpunkten einheitlich und daraus auch dann einheitliche Schlüsse ziehen, wo Förderung notwendig ist und wie Förderung umgesetzt werden kann.
Und sehen Sie da eine Bewegung bei den Bundesländern?
Ich glaube, der gemeinsame Wille, dass Förderung notwendig ist, ist da. Das sehen wir ja auch an den weiterführenden Statistiken. Wenn wir uns die Übergänge angucken, sehen wir, dass wir Kinder mit Migrationshintergrund an den Gymnasien beispielsweise deutlich unterrepräsentiert haben, an anderen Schulformen, die nicht zum Abitur führen, überrepräsentiert. Wir sehen, dass in der Gruppe derer, die die Schule abbrechen, diese Kinder doppelt so häufig betroffen sind wie Kinder ohne Migrationshintergrund. Also diese Zahlen kennen die Politikerinnen und Politiker natürlich auch. Deshalb gibt es ja viele Bemühungen. Wir hatten in den letzten Jahren ja auch eine gemeinsame Bund-Länder-Initiative BIS, Bildung durch Sprache und Schrift. Also auch das ein Ausdruck von dem Bemühen. Aber auf eine gemeinsame Linie zu kommen, sehe ich da bisher noch nicht.
Ich hatte gerade so den ketzerischen Gedanken, vielleicht liegt das auch daran, dass die Betroffenen nicht so eine große Lobby haben. Was meinen Sie denn als empirische Bildungsforscherin, Frau McElveny, sollten alle Kinder verbindlich so einen Sprachstandstest machen vor der Einschulung?
Ja, ich denke, ein verbindlicher Test für alle Kinder ist unsere beste Chance, rechtzeitig festzustellen, wo Sprachkompetenzen noch nicht da sind, wo sie sein sollen, und dann zu Fördermaßnahmen zu greifen, rechtzeitig, bevor die Schule anfängt. Das heißt nicht, dass sie dann mit Tag 1 der ersten Klasse zu Ende sein sollten, aber ich denke, wir können im Elementarbereich schon eine ganze Menge mehr erreichen, als wir das zurzeit tun, um Kindern bessere Chancen beim Schulbeginn zu ermöglichen.
Das Bundesland Hamburg gilt ja als Vorbild. Was machen die denn richtig?
Ja, Hamburg hat diesen Weg der vorschulischen Förderung ausgebaut. Mit den verbindlichen Tests, mit der Vorschule, die auch durchaus an der Grundschule dann angesiedelt ist, wenn man sich für diesen Weg entscheidet. Das heißt, da ist, was Struktur angeht, was klare Inhalte, die vor Klasse 1 schon vermittelt werden sollen, einiges auf den Weg gebracht worden.
Hamburg gilt ja auch als Vorbild, weil erstens dieser Test verbindlich ist, zweitens dann die sprachliche Förderung auch. Also die Kinder müssen sie annehmen, aber die Stadt garantiert auch oder das Land garantiert, dass die Kinder sie bekommen. Und es sind aber nicht nur diese Kinder in der Vorschule, denn 60% aller Kinder gehen in die Vorschule. Und damit sind wir bei diesem Punkt mit der Sprachförderung, die Sie ja schon ein paar Mal angesprochen haben. Da gibt es ja auch kompletten Wildwuchs, wie der gehandhabt wird. Also an dem einen Ort werden alle Kinder, die nicht genügend Deutsch sprechen, in eine eigene Klasse getan. Da fragt man sich spontan, also ich als nicht-empirische Bildungswissenschaftlerin, ob das jetzt so sinnvoll ist. An den anderen bekommen sie das zusätzlich zu dem Unterricht dazu. Was wissen wir darüber, was die beste Art von Sprachförderung ist?
Ja, wir haben in der Tat alle Modelle zurzeit. Wir haben die Modelle, wo Kinder zunächst in eigenen Gruppen gefördert werden, dann irgendwann integriert werden. Wir haben die Modelle, wo sie direkt in Regelklassen kommen. Wir wissen wenig darüber, was jetzt wirklich wirkt. Und ich würde auch vermuten, dass wir da wieder an dem Punkt sind, wo wir hin waren. Es gibt eben die Beispiele, wo das eine ganz hervorragend funktioniert und für andere Kinder nicht. Und das ist sicher in beide Richtungen zu denken.
Aber warum wissen wir denn so wenig? Es ist ja jetzt kein neues Phänomen, dass Menschen nicht deutscher Muttersprache nach Deutschland kommen.
Ja, das ist tatsächlich erstaunlich, dass wir so wenig über wirksame Sprachförderung wissen. Also wir haben uns lange auch immer die Studien aus den USA beispielsweise angeguckt. Da gibt es sehr viel mehr Studien in dem Bereich. Allerdings ist da auch immer die Frage, wie viel ist wirklich übertragbar? Das sind andere Gruppen, andere Hintergründe, andere Sprachsituationen. Die Studien, die wir in Deutschland haben, bringen häufig relativ ernüchternde Ergebnisse, was die Wirksamkeit tatsächlich angeht und ob dann eine mittelfristige Wirksamkeit gegeben ist dieser Förderung, die sich auch auf die Schulkompetenzen auswirkt, ist dann noch mal ein Schritt mehr. Also da ist sicher einiges, was man noch tun könnte.
Das ist mir jetzt aber rein von der Logik her nicht ganz klar. Wir fordern alle mehr Sprachförderung, aber wir wissen gar nicht, ob diese Sprachförderung wirkt.
Ja, also ich würde tatsächlich sagen, dass wir weiterhin, da gibt es viele Ansätze, was Evaluation angeht, aber es gibt, ich glaube, ich kenne jetzt keinen seriösen Kollegen oder keine seriöse Kollegin, die sagen würde, ja, wir haben das Konzept, wenn wir das überall einsetzen, dann wird das schon. Das ist sehr komplex. Und da müsste man sicher, wenn wir jetzt auch an die Grundschulen denken, da ist Zeit In der ersten Klasse haben Kinder, weiß ich nicht, in Berlin zum Beispiel zurzeit 20 Unterrichtsstunden, 45 Minuten. Da sind wir bei 5 Tagen die Woche bei etwas über 3 Zeitstunden. Da ist eigentlich genug Zeit für Sprachförderung. Man müsste es aber systematisch angehen.
Zugleich gibt es einen dramatischen Lehrermangel. 15.000 Lehrer sollen fehlen in diesem Schuljahr. Es werden zwar immer mehr Quer- und Seiteneinsteiger eingestellt, also Menschen, die nicht dieses klassische Lehramtsstudium durchlaufen haben, aber oh Wunder, wo werden die vor allem eingesetzt? In den sogenannten Brennpunktschulen, also dort, wo ohnehin schon alle Schwierigkeiten sind, werden die unerfahrensten Pädagogen eingesetzt. Also kann man sich schon ganz gut vorstellen, was dabei herauskommen wird, oder?
Ja, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir Sprachförderung so ernst nehmen, dass wir Kolleginnen und Kollegen dafür ausbilden, diese systematisch gerade an Grundschulen umzusetzen und nicht nur zu fordern, dass die Grundschulen auch das noch nebenbei mitmachen sollen. Selbstverständlich ist Sprachförderung Aufgabe aller Fächer. Das ist so und das ist gut so, dass das inzwischen so gesehen wird. Aber dahinter darf man nicht verstecken, dass wir einen großen Anteil von Kindern haben, die darüber hinaus auch noch gezielte Sprachkompetenzförderung braucht.
Ich spreche mit der Bildungsforscherin Nele McElveny über Spracherwerb von Kindern und die Schulen in Deutschland und deren großes Manko, den engen Zusammenhang von sozialer Herkunft und schulischem Erfolg. Mir ist gerade eingefallen, Frau McElveny, die 3 Schriftsteller bzw. Journalisten, die ich vorhin erwähnt habe, also Gorelick, Stanicic und Botha, haben vielleicht ja auch deshalb noch vergleichsweise spät so exzellent Deutsch gelernt, weil sie alle 3 aus Akademikerhaushalten kommen.
Ja, die Familie hat hier natürlich auch Einflussmöglichkeiten. Wir als Gesellschaft müssen natürlich überlegen, wo können wir ansetzen. Wir können bei den Bildungsinstitutionen ansetzen. Deshalb sprechen wir über Kindergärten, sprechen wir über Grundschulen, über weiterführende Schulen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die Familie hier auch ganz viel fördern kann, was die Sprachkompetenzen angeht.
Also sind wir auch da wieder bei dem Ausgangspunkt, dass der Satz, dass Kinder erst dann in eine deutsche Grundschule kommen dürfen, wenn sie gut Deutsch können, man in so einer Absolutheit gar nicht anwenden kann.
Nein, wir haben ja auch Kinder, die völlig ohne irgendwelche Deutschkenntnisse in die deutsche Grundschule kommen und da ganz wunderbar erstens Deutsch innerhalb kürzester Zeit lernen und im Fachlichen mitkommen. Da sind dann häufig ja auch die Eltern hinterher. Das sind häufig Kinder, die auch in ihrem Umfeld dann vielleicht nicht so viele andere Kinder haben, mit denen sie ihre Herkunftssprache sprechen können, sodass sie in der Schule auch darauf angewiesen sind, schnell Deutsch zu lernen, die Motivation haben, die Möglichkeiten haben, weil sie eben mit ihrer Herkunftssprache gar nicht weiterkommen. Gedanken müssen wir uns über die anderen machen, die nicht mit so guten Voraussetzungen, was Vorbildung angeht, was Förderung zu Hause angeht, in die Schulen kommen und die da vielleicht auch auf viele andere Kinder treffen, die auch ihre Herkunftssprache sprechen, sodass die Notwendigkeit, Deutsch zu lernen, sich doch tatsächlich rein auf den Fachunterricht bezieht, wo wir ja wissen, Klassenstärken sind groß, eine Lehrkraft vorne. Da ist das, was dann die Kinder selber an deutschen Sprachäußerungen beispielsweise produzieren können, natürlich rein quantitativ schon eingeschränkt.
Diese Diskussion über Deutschkenntnisse von Grundschülern findet ja in einem bestimmten politischen Umfeld statt. Und ich glaube, dass hier 2 gesellschaftliche Grundfragen zusammentreffen. Nicht? Zum einen eben die Frage der Zuwanderung oder Einwanderung und zum anderen die Frage nach dem Schulsystem an sich. Wenn Schule nach dem Grundsatz handelt, und das hat sie ja jahrhundertelang, alle Kinder kriegen dasselbe und haben dann auch dasselbe hinzukriegen, dann ist ja jedes Kind, das eine individuelle Anforderung stellt, welcher Art auch immer, eine Belastung, eine Störung des Systems.
Ja, die Idee, dass Kinder mit gleichen Voraussetzungen in die Grundschule kommen, ist, glaube ich, völlig veraltet. Da muss man ja nur mal eine beliebige 1. Klasse betreten und sieht, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Das trifft auf die Sprachkompetenzen zu, das trifft aber auch auf ganz viele andere Dinge zu. Das ist eine Frage des Verhaltensmanagements, was Grundschullehrkräfte da neben ihrem fachlichen Unterricht ja auch noch zu leisten haben. Die sozioemotionalen Kompetenzen sind unterschiedlich. Also das ist auf die Sprache bezogen richtig, dass wir da große Unterschiede haben. Das ist aber auch auf viele andere Aspekte bezogen völlig richtig.
Naja, und die Frage ist ja, wie man das betrachtet, nicht? Also sieht man das jetzt nur als Problem? Da kommt ein Kind, das spricht fließend, ich nehme mal irgendeine Sprache, Türkisch, aber kein Deutsch, aber es bringt ja so viel anderes mit, eben diese andere Sprache, Lieder, Sitten und so weiter.
Ja, und ich glaube, wir haben auch ganz viele Grundschulpädagoginnen und Pädagogen, die genau dieses Potenzial, was in der Vielfalt steckt, nutzen. Zum Nutzen von allen, von den Kindern, die beispielsweise mit ihren Herkunftsliedern kommen, aber auch zum Nutzen für die anderen Kinder, die damit dann in Berührung kommen.
Das hieße dann ja, nicht die Kinder haben ein Problem, sondern die Schule muss sich anpassen an diese Vielfalt.
Ja, die Kinder sind sicher nicht die. Die haben ja auch nicht zu verantworten, mit welchen deutschen Sprachkompetenzen sie da am Tag 1 in der ersten Klasse sind. Die Idee, den Kindern sozusagen implizit vorzuwerfen, dass sie nicht genug Deutsch können und zu sagen, deshalb kommt jetzt bitte nicht in die deutsche Grundschule, das ist sicher absurd. Die Grundschule hat den Auftrag zu fördern, dazu gehören auch Sprachkompetenzen und dafür muss man sich Konzepte überlegen. Und zwar Konzepte, die dann wieder auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eingehen. Das ist das, was es so kompliziert macht. Es reicht ja nicht dann nur im Deutschunterricht sprachsensibel umzugehen, Fachwörter nochmal zu erklären oder ähnliches, sondern wir haben eben Kinder, die auch ganz explizit zusätzliche Sprachförderung benötigen.
Na, aber wir sehen das ja in vielen Bereichen. Sie haben das ja gerade angesprochen mit den Entwicklungsfragen. Wir sehen das ja auch in der Inklusion. Also trotz aller internationaler Abkommen, UN-Behindertenrechtskonvention und so weiter, unser Schulsystem trennt weiterhin die Kinder im Allgemeinen. Also gelebte Inklusion ist sehr, sehr selten. Das heißt, diese Vielfalt, die wir heute angeblich alle so großartig finden, Deutschland ist ja auch schon lange kein einsprachiges Land mehr, wird nicht wirklich als etwas gesehen, womit wir konstruktiv umgehen können, habe ich den Eindruck. Also ich habe den Eindruck, dass gerade Deutschland oder die Deutschen sich sehr schwer damit tun, erstmal anzuerkennen, dass es Verschiedenheit gibt und das nicht sofort in eine Hierarchie zu packen.
Ja, also wir haben sicher so ein implizites Bedürfnis immer nach Homogenisierung. Das mit durchschnittliche Kind, was in der durchschnittlichen Klasse sitzt und durchschnittlichen Unterricht bekommt. Aber das trifft die Realität ja überhaupt nicht. Und wie ich gerade schon sagte, ich denke, in der Grundschule haben wir, wenn wir genau hingucken, auch genug Zeit, mit dieser Heterogenität umzugehen. Ganz genauso, wie wir ganz klar akzeptieren, dass eben ein Teil der Klasse zum Lebenskundeunterricht geht, ein Teil der Klasse zur evangelischen Religion, ein Teil der Klasse zur islamischen Religion, können wir das auch für Sprachkompetenzen denken. Warum nicht? Ein Teil der Kinder hat eben noch eine zusätzliche Stunde ganz gezielte Sprachförderung in einer kleineren Gruppe und ein Teil der Kinder macht in der Zeit andere Sachen oder kriegt eine Förderung auf ihrem Sprachniveau. Es ist ja nicht so, dass Erstklässler, die zu Hause Deutsch sprechen und mit ausreichenden Sprachkompetenzen in die Schule kommen, keine Sprachförderung brauchen. Die brauchen allerdings eine andere und diese Vielfalt ist da und deshalb muss man mit ihr auch umgehen und es wundert mich, dass wir das in der Systemgrundschule bisher doch noch so unsystematisch machen.
Vielleicht liegt es ja auch daran, dass diejenigen, die die Entscheidungen treffen, alle in so einem homogenen Schulsystem groß geworden sind und denken, naja, ich habe es ja auch geschafft.
Ja, das hat sicher etwas damit zu tun. Man selber hat seine eigenen schulischen Erfahrungen, man hat ja nicht noch 10 andere Schul- und Familienkarrieren hinter sich. Da ist aber vielleicht auch ein Besuch in der nächsten Brennpunkt-Grundschule mal ganz lehrreich. Kann man jedem nur empfehlen, sich da mal reinzusetzen. Das ist vielleicht auch ganz gesund, wenn mal wieder eine neue Forderung kommt, was Grundschullehrkräfte noch alles leisten sollen, zusätzlich zu dem, was sie bereits tun. Wenn man mal so eine Stunde oder vielleicht auch 3 Stunden in einer Klasse saß und gesehen hat, welche Anforderungen dort alltäglich bewältigt werden müssen, dann ist man vielleicht auch etwas sensibler damit, wie man da weitere Forderungen stellen kann.
Sie haben das offenkundig gemacht, sich diese Grundschulklassen angesehen. Wir haben zwar Zeit in der Grundschule, aber offenbar nicht genügend Personal und das heißt nicht genügend Geld.
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Das ist so ein bisschen dieses an sich sehr positive Sprachförderung ist Aufgabe aller Fächer. Sehr positiv, sehr richtig. Aber dahinter versteckt man sich natürlich auch leicht und sagt, das passiert ja in allen Fächern. Wir bilden da auch im Lehramtsstudium vielleicht schon, in einigen Bundesländern ist das ja der Fall, schon mit für aus, auch die Fachlehrer. Aber das ist tatsächlich nur die halbe Wahrheit. Der wirkliche Bedarf geht sicher darüber hinaus, über das, was da im regulären Unterricht noch nebenbei mitgemacht werden kann.
Was wären denn Ihre dringendsten Forderungen, wenn Sie jetzt mal 3 Wünsche frei hätten?
Wenn ich 3 Wünsche frei hätte, würde ich die Grundschulzeit besser nutzen. Würde ich systematisch tatsächlich neben dem, was wir in den Stundentafeln bisher haben für Deutsch, Mathe, Kunst, Musik, Sport, Sprachförderung systematisch überall integrieren. Und das heißt, dass ich Konzepte dafür bräuchte, Standards, Tests, die untersuchen, ob wir diese Standards erreichen, Personal, was ich dafür zur Verfügung stelle. Da sind wir auch bei der finanziellen Ressourcenfrage.
Also, dass nicht eine Grundschullehrerin für alles alleine verantwortlich ist, sondern vielleicht zwei.
Personal kostet Geld. Das heißt, wenn ich systematische Sprachförderung möchte, über das, was bisher schon passiert, und da sehen wir ja, dass das nicht ausreichend ist, das müssen wir eigentlich nicht nochmal überprüfen. Wir sehen an den Ergebnissen der Bildungsstudien, dass es nicht ausreicht. Dann muss ich dafür Geld aufwenden. Geld ersetzt nicht Konzepte, die brauche ich auch, aber die besten Konzepte nützen nichts, wenn ich nicht das Personal habe, was es dann umsetzt. Und wir waren ja bei der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler, da reden wir auch eher von Förderung in Kleingruppen und nicht von Sprachförderung in Gruppen von 30 Erstklässlern. Das ist sicher nicht ein lohnenswerter Weg.
Sie haben es gerade gesagt, Geld ersetzt keine Konzepte, denn das Gegenargument würde ja lauten, dass seit 2001, also damals gab es den berühmten ersten PISA-Schock, oh Gott, wir sind ja gar nicht so großartig, Milliarden gesteckt worden sind in das deutsche Schulsystem, auch in die Sprachförderung, aber offenbar mit ziemlich geringem Erfolg.
Ja, also zumindest wenn wir uns die IGLO-Studie Ende der Grundschulzeit angucken, stellen wir fest, dass die systematischen Unterschiede, die Kinder in der Lesekompetenz, und das ist ja eine Schlüsselkompetenz für einen weiteren schulischen und dann später auch beruflichen Erfolg, weitgehend stabil geblieben sind zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. Man kann das positiv drehen, die Schere ist dann nicht weiter auseinandergegangen, aber eigentlich ist ja unser Ziel, hier zu schließen, die Lücken, und nicht Stabilität zwischen den beiden Gruppen.
Das heißt also, nur das Geld allein, nur das Personal allein wird es nicht bringen. Oder man kann natürlich auch genauso gut sagen, es war noch zu wenig Geld. Ich weiß es nicht. Man weiß ja so wenig.
Ja, ich glaube, für die Sprachförderung wissen wir schon, dass da nicht genug bisher passiert ist, was systematische Sprachförderung angeht, insbesondere für die Kinder, die eben über sehr geringe Sprachkompetenzen verfügen. Da sind wir wieder bei der Eingangsfrage, wie diagnostizieren wir den Sprachförderbedarf eigentlich und dem Wildwuchs? Manchmal machen wir das im Elementarbereich, manchmal machen wir das bei Schulbeginn, manchmal machen wir das auch zwischendurch nochmal, und dann zieht jeder seine Schlussfolgerungen daraus. Aber bevor dort wirklich wirksame Effekte zu erwarten sind, braucht man da sicher mehr System drin.
Auch diese ganze Diskussion bewegt sich ja nicht im luftleeren Raum. Sie haben das vorhin angedeutet, ob die Kinder jetzt in ihrem Alltag ansonsten mit deutscher Sprache in Berührung kommen oder nicht. Also das betrifft die Sozialpolitik, die Wohnungspolitik, die Schulpolitik. Wer darf auf welche Schule gehen?
Wer wohnt wo? Wer die Grundschule wo? Ist in der Regel etwas. Kurze Beine, kurze Wege, da gehe ich dorthin, wo ich wohne. Das hat natürlich Einflüsse darauf, welche Chancen die Kinder später haben.
Genau, und viele Eltern, die sich dann doch noch mal schnell ummelden. Was wissen wir denn vielleicht, um doch mal mit einer positiven Note zu schließen, vielleicht von anderen Ländern, die es besser machen, so ein Best-Practice-Beispiel?
Ja, es ist immer schwierig, von anderen Ländern zu lernen, weil natürlich das nicht direkt vergleichbar ist. Trotzdem lohnt es sich sicher, sich anzuschauen, was machen andere Länder. Wir haben beispielsweise in den USA dort in den letzten Jahren große Bemühungen, auch über den auch dort ja gegebenen Föderalismus hinweg, dass mehrere Staaten sich zusammengetan haben und eben in der Tat Standards festgelegt haben für die Sprachkompetenzen mit jährlichen Tests und festen Förderkonsequenzen daraus. Das ist für den Bereich sicher interessant. Oder wir können nach Skandinavien gucken, wo wir eine längere Tradition haben, darin diese Trias in den Blick zu nehmen zwischen Sprachförderung in der Sprache der Schule, aber auch Sprachförderung in der Herkunftssprache und dem Blick darauf, gleichzeitig auch die Fachkenntnisse unabhängig zunächst einmal von den schon erreichten Sprachkompetenzen so zu fördern, dass dort nicht auch noch fachliche Lücken entstehen, die die Kinder dann zurückwerfen. Es gibt neben den Kompetenzen ja auch noch einen zweiten Bereich, über den man sich Gedanken machen kann. Da sind wir jetzt in dem Gespräch noch nicht so viel dazu gekommen. Aber die Frage, wie Kinder sich denn angenommen fühlen in der Schule, die Frage der Wertschätzung für ihre Herkunftssprache, auch das ist natürlich ein anderes Signal, wenn ich signalisiere, nicht nur du kannst noch nicht genug Deutsch, sondern du kannst aber dafür eine andere Sprache gut. Und das wertschätzen wir. Auch darüber müssen wir natürlich nachdenken, wie Kinder Schule wahrnehmen.
Denn das ist dann auch eng wieder mit ihrem Schulerfolg verbunden, ob sie gerne dahin gehen.
Das ist für die Kinder eng mit ihrem Schulerfolg verbunden, aber wir wollen ja auch die Familien mit im Boot haben. Familien haben ja häufig auch ein großes Vertrauen darin, dass die Grundschule als deutsche Bildungsinstitution schon ganz viel richten wird. Da wird ihr Kind Deutsch lernen, da wird es einen besten Bildungserfolg haben. Und da in das Gespräch zu kommen, aufzuklären, Bedeutung von Sprache, Möglichkeiten von Eltern zu unterstützen, gemeinsam geht das sicher besser. Die Schule kann vieles machen, aber je mehr das Elternhaus unterstützt, desto größer wird der Erfolg sein.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne.
Das war Professor Dr. Nele McElveny, geschäftsführende Direktorin des Instituts für Schulentwicklungsforschung an der TU Dortmund. Nach den Nachrichten können Sie einen Feature aus dem Jahr 1982 hören, das aber nichts von seiner Intensität verloren hat. Ein weites, dunkles Land. Arbeits- und Lebensbereiche der psychiatrischen Klinik.